Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, hierher zu kommen, zu diesem wichtigen, wichtigsten aller Themen, nämlich, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wir wissen alle, dass wir sterben werden. Und die große Frage ist ja, was wird eigentlich mit uns sein nach dem Tod? Und deshalb spielt Jesus Christus die Hauptrolle, sollte die Hauptrolle in unserem Leben spielen. Ich möchte heute einen Text vorlesen aus dem Neuen Testament. Ihr habt diesen Text auf euren Programmheften drauf. Es ist ein kurzer Text, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 20. Die Verse 19 bis 21. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und sprach zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um den Tod für uns stellvertretend zu überwinden. Du bist auferstanden und so bist du jetzt heute auch hier unter uns, geistlich, und wir bitten dich, wirke du an unseren Herzen. Schenk, dass wir mit unseren Herzensaugen sehen, mit unseren Herzensohren hören, denn nur dann können wir dich wirklich verstehen. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich möchte ganz kurz den Hintergrund dieser Situation erläutern. Die Jünger, also nicht nur 12, sondern wir lesen von 600 in 1. Korinther 15, die haben ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Und viele von ihnen sind auf Schritt und Tritt Jesus gefolgt, im Glauben, dass er der verheißene König ist. Der Christus, griechisch, der Messias, hebräisch. Und dann auf einmal wird Jesus vor ihren Augen verhaftet. Er wird verhört. Er wird vor Pontius Pilatus geführt. Er wird ausgepeitscht. Er wird verspottet, verhöhnt, gekreuzigt. Und dann starrt er tatsächlich vor ihren Augen. Die Jünger sahen, wie ein römischer Soldat einen Speer in seine Seite trieb und Blut und Wasser herauskam. Ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch wirklich gestorben ist. Und dann wurde er begraben und die ganze Hoffnung dieser Männer und Frauen wurde mit begraben. Sie waren völlig außer sich. Sie waren völlig irritiert. Sie sperrten sich hinter einer Türe zu. Wahrscheinlich war der Raum auch recht dunkel. Und dort hockten diese Männer und Frauen. Können wir uns das vorstellen? Und dann auf einmal steht ein Mann in ihrer Mitte. Und es ist Jesus Christus. Erkennbar an der Seite. An der offenen Seite. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus kommt immer in deine ganz persönliche Lebenssituation. Ich weiß nicht, was deine gegenwärtige Lebenssituation ist. Du weißt es. Und Jesus Christus weiß es. Und er kommt jetzt in dein Leben. Er möchte jetzt hinter diese verschlossene Tür kommen und zu dir ganz persönlich reden. Vielleicht hast du Ängste, so wie die Jünger. Ängste, familiäre Ängste. Ja, was wird mit meinen Eltern? Was wird mit meinen Kindern? Vielleicht hast du berufliche Ängste. Ja, wie wird das weitergehen an diesem Arbeitsplatz? Ich habe Angst vor diesem Chef. Ich habe Angst vor meiner Chefin. Ich habe Angst vor der Arbeit. Ich bin einfach überfordert. Vielleicht plagen dich Zweifel, Selbstzweifel, Gotteszweifel. Gibt es Gott überhaupt? Wenn ich mein Leben anschaue, dann frage ich mich, gibt es Gott? Wenn ich in die Welt schaue, wenn ich die Zeitungen lese, stelle ich mir die Frage, gibt es Gott? Vielleicht hast du Vorurteile. Es gibt ja ganz praktische Vorurteile. Die hat man im Kopf und wenn man sie braucht, zieht man sie raus. Und ohne, dass man sich beschäftigt mit den Tatsachen, kommt das Vorurteil. Vielleicht hast du Schuld. Du hast Dinge getan, wo du weißt, du kannst sie nie mehr gut machen. Und du stellst dir die Frage, was wird diese Schuld mit deinem Leben machen? Wenn du jetzt schon vielleicht als junger Mensch merkst, wie es deine Psyche aufreibt. Vielleicht hast du Scham. Irgendeine Sache, für die du dich schämst. Und Jesus Christus kommt genau in diese Situation jetzt. Und er möchte in dieser Situation dir etwas ganz Wichtiges sagen. Es heißt in der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, das hat auch der Apostel Johannes geschrieben, dass in den letzten Tagen wird Jesus umhergehen in dieser Welt und an die Türen, an die Herzenstüren der Menschen klopfen. Ich weiß nicht, ob du dieses Klopfen schon wahrgenommen hast. Ich weiß nicht, ob du begriffen hast, dass Jesus dir die ganze Zeit schon bis zu diesem Moment nachgeht. Das ist auch ein Grund, warum du hier bist. Weil dir Jesus Christus nachgegangen ist. Weil er an deine Herzenstüre geklopft hat. Vielleicht durch erfreuliche Dinge, durch Erfolge. Vielleicht auch durch traurige Dinge, durch Misserfolge, Krankheiten, Ängste, Zweifel. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass Jesus Christus, der Auferstandene, jedem Menschen nachgeht und jedem Menschen versucht, in seine Situation zu kommen. Aber er wird niemals die Türe aufbrechen. Niemals. Sondern er wird anklopfen. Damals kam er durch verschlossene Türen. Jetzt heißt es, er klopft an. Hörst du dieses Klopfen in deinem Leben? Dann bitte, wenn du es hörst, öffne Jesus Christus die Tür. Denn du weißt nicht, wie lange er noch klopfen wird. Kennst du das, wenn du anläutest in einem Haus? Wie oft machst du das? 2 bis 3 Mal. Und dann denkst du, der ist nicht da oder sie ist nicht da und du gehst. Und genauso kann es auch sein mit Jesus Christus. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Der Auferstandene geht uns nach. Es heißt im Buch Hiob, ein Buch im Alten Testament, dass Gott 2 und 3 Mal in unserem Leben ganz konkret zu uns redet. Heute Abend könnte so ein Reden sein. Ein Anklopfen. Ein erneutes Anklopfen. Vielleicht so konkret, wie du es noch nie in deinem Leben erlebt hast. Jesus kommt in deine Situation und möchte dir unbedingt etwas sagen. Das, was er diesen Jüngern gesagt hat. Hast du gehört, was er ihnen gesagt hat? Er hat sie gegrüßt. Aber dieses Grüßen im Judentum war anders wie bei uns. Servus, Heil, Hilft mir, was gibt es für Grüße?
Grüßeng.
Genau. Diese Grüße im Judentum waren immer verbunden mit einer Botschaft. Und Jesus bringt mit seinem Gruß eine Botschaft in die Situation dieser verängstigten Jünger. Er sagt, Friede euch. Das ist das, was Jesus Christus dir geben möchte. Einen echten, tiefen, dauerhaften Frieden. Ich weiß nicht, ob du das schon hast. Ein Frieden, der dich zufrieden macht. Und zwar unabhängig von all deinen Umständen. Das ist das, was Jesus Christus dir geben möchte. Und vor allen Dingen einen echten Frieden zwischen dir und Gott und zwischen Gott und dir. Wir haben uns ja schon beschäftigt mit diesem Thema Versöhnung mit Gott. Und die Frage ist, warum sollen wir uns eigentlich versöhnen lassen? Und wir haben viel darüber nachgedacht in den vergangenen Vorträgen. Und es waren, ich gebe es zu, ernste Vorträge. Aber sie sind wichtig, weil sonst begreift man Jesus Christus nicht. Wir haben gesehen, dass wir den Lebenssinn verpasst haben, verfehlt haben. Wir wären geschaffen gewesen, Gott zu verherrlichen, zu verbildlichen, dass wenn man auf uns schaut, auf unsere Ehe schaut, auf unser Familienleben schaut, in unsere Schule hineinschaut, an unseren Arbeitsplatz hineinschaut, in unsere Freizeitbeschäftigungen, dass man Gott sieht. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und wir haben gelesen vom großen Sündenfall, wie der Mensch sich emanzipiert hat von Gott, moralisch emanzipiert hat, sein Leben selbst in die Hand genommen hat und begonnen hat, statt Gott sich selbst zu verherrlichen. Und das hat Gott tief getroffen. Wir müssen das begreifen, was es bei Gott ausgelöst hat. Eine Wunde. Jeder von uns hat auch so Wunden. Und wir können Gott verstehen, dass es ihn getroffen hat. Und jetzt sind wir aufgefordert, Gott zu suchen, haben wir gelesen im Römerbrief. Gott hat uns Wahrheiten gegeben. Er hat uns eben ausgestattet mit einem Zeugnis in uns. Wir haben ein Gewissen. Wir haben eine Schöpfung. Wir haben genug, um Gott zu erkennen, um Gott nachzuspüren, um Gott zu suchen. Aber es heißt im Römerbrief, wir haben es nicht getan. Und das hat Gott zornig gemacht. Es heißt im Römerbrief, dass wir Menschen Feinde sind von Gott. Und tatsächlich, Gott wurde Feind von uns. Aber Gott hat sich dazu entschlossen, die Hand auszustrecken. Er hat sich dazu entschlossen, den ersten Schritt zu machen und seine Hand auszustrecken in Jesus Christus, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Und was hat der Mensch gemacht mit Jesus Christus? Hinauf mit ihm. Zurück mit ihm. Wir wollen ihn nicht als unseren König. Und Gott hat gesagt, ich kann ihn nicht mehr aufnehmen. Er ist voller Sünde. Er ist beladen mit all euren Sünden. Und so hing der Sohn Gottes zwischen Himmel und Erde, ausgestreckt an einem Holz. Und rief aus in diesem dunklen Nachmittagshimmel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus hat für uns die Hölle durchgemacht, verlassen von Menschen, verlassen von Gott, beschmutzt mit unseren Sünden und ist auferstanden aus den Toten, erscheint seinen Jüngern und erscheint heute geistlich im Wort dir und sagt Friede. Friede dir. Das ist das, was Jesus Christus dir geben möchte. Das ist das, warum er auferstanden ist. Das ist das, warum er seine Wundmale zeigt. Deshalb öffne ihm deine Herzenstür und vertraue ihm. Das ist unser Thema heute Abend. Dem Auferstandenen vertrauen.
Habt ihr gemerkt, auf was Jesus stolz ist?
Jeder ist ja auf irgendwas stolz. Vielleicht auf irgendein Schulzeugnis. Also ich bin nicht stolz auf mein Abschlusszeugnis. Ich habe es irgendwo verloren. Und ich bin froh. Ich versuche das zu verdrängen. Aber ich habe andere Dinge, worauf ich stolz bin. Vielleicht auf mein Kochbuch oder auf verschiedene andere Dinge. Also mein Kochbuch, was ich im Zuge meiner Kochkarriere geschrieben habe, die ganzen Rezepte und alles. Jeder von uns hat etwas, auf das er ganz, 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 ganz stolz ist. Vielleicht einen Sohn, vielleicht einen Erfolg, vielleicht irgendeine materielle Sache. Wisst ihr, auf was Jesus ganz, ganz, ganz stolz ist? Auf seine Wunde. Habt ihr gemerkt? Das Erste, was er tut, nachdem er diese verschlossene Türe durchschritten hat, er knöpft sein Hemd auf, oder sein, ich weiß nicht, was sie damals anhatten. Er musste sich vielleicht total entkleiden. Ich weiß nicht, ob sie Reißverschluss oder Knöpfe. Und dann geht er zu jedem Jünger und zeigt ihm seine Seite. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, warum Jesus das tut? Es gibt ein schönes Bild von Albrecht Dürer. Ihr könnt das googeln im Internet. Albrecht Dürer und der Auferstandene oder so, vielleicht dann wird man es finden. Und das ist eine sehr authentische Darstellung von diesem auferstandenen Christus, wie er vor seinen Jüngern steht und sein Gewand geöffnet hat und hier wirklich eine dicke, aufklaffende Wunde war. Und Petrus oder Johannes, ich weiß nicht wer, steht so da mit dem Finger und öffnet diese Wunde und schaut hinein. Nun, ich denke, es war nicht so. Aber nehmen wir an, es war so. Was hat Petrus gesehen? Er hat gesehen, die Jünger haben gefragt, Petrus, was siehst du? Petrus sagt, ich sehe etwas bewegen. Es bewegt sich etwas. Es ist sein Herz. Es schlägt. Und ich sehe noch etwas. Auf diesem Herzen sind ganz viele Namen. Was Namen? Welche Namen? Ich kann es nicht genau lesen. Warte. Petrus. Johannes. Philippus. Maria. Magdalena. Habt ihr gemerkt, warum Jesus so stolz ist auf seine Wunde? Er möchte unbedingt seinen Jüngern zeigen, die Liebe, die er zu ihnen hat. Dass sie geschrieben sind auf sein Herz. Und dass er bereit war, aus Liebe zu ihnen sein junges, kostbares, herrliches Leben hinzugeben. Es heißt in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. An einer anderen Stelle, Johannes 15, Vers 13 heißt es, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Merkt ihr, was hier steht? Gott will unbedingt sicherstellen, dass du, und ich meine wirklich dich, verstehst, dass Gott dich liebt. Eine kurze biografische Geschichte. Der Apostel Johannes, der diesen Bericht geschrieben hat, wir denken, das war immer schon ein Heiliger. Ja, der ist schon mit einem Heiligenschein zur Welt gekommen. Aber wenn wir die Bibel genau lesen und diesen Johannes mal unter die Lupe nehmen, dann erschrecken wir. Johannes war ein durchgängiger Choleriker. Wenn man ihn gefragt hatte, Johannes, wer bist eigentlich du? Hätte er gesagt,
ich bin ein Choleriker.
Dann, Johannes war absolut exklusiv, elitär. Einmal haben andere Menschen um ihn herum irgendwas für Jesus getan und er hat gesagt, nein, du darfst das nicht tun, außer du kommst in unsere Kirche. Ja, du musst bei uns sein, weil sonst geht gar nichts. Nur wir sind die Wahren. Jesus tadelt ihn. Und einmal hat ein ganzes Dorf Jesus Christus keine Herberge gegeben. Und Johannes macht Jesus einen Vorschlag, Herr Jesus, wir könnten jetzt doch Feuer vom Himmel fallen lassen und die ganze Bevölkerung einfach ausradieren. Ich glaube, wir sollten hier ein Exempel statuieren, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und Jesus fällt aus den Wolken. Was ist das für ein Vorschlag? Hast du mich nicht verstanden in meinem Anliegen? Also wenn man Johannes gefragt hätte, wer bist du, hätte er zur Antwort gegeben, ich bin ein Choleriker, ich bin ein elitärer Choleriker, ich bin ein gewalttätiger Choleriker. Kennt ihr das, wie wir Menschen oft sagen? Ich bin ein Trinker. Ich bin ein Drogensüchtiger. Ich bin ein Jähzorniger. Ich bin ein Lügner. Und ich bin ein Egoist. Jeder hat so seine Identität. Andere sagen, das kehren wir natürlich nicht nach außen. Andere sagen, ich bin Koch, ich bin Lehrer, ich bin jemand, der große Erfolge errungen hat. Wenn wir das Leben Johannes anschauen, als er als alter Mann diesen Bericht geschrieben hat, und die Offenbarung und die drei Johannesbriefe, dann sehen wir, er hat seine Identität. Er hat ja eine neue Identität. Habt ihr das schon gemerkt, was sein neuer Name ist? Er hat nur noch einen Namen. Er hat sich nie Johannes genannt, vielleicht einmal in all diesen Berichten. Wisst ihr aber, wie er sich immer genannt hat? Ein Jünger, den Jesus liebt. Und jetzt sage ich dir etwas. Es braucht wahrscheinlich wirklich ein ganzes Leben in der Nachfolge Jesu, dass wir begreifen, dass Gott, dass Jesus Christus uns ganz persönlich liebt. Und ich muss zugeben, ich bin noch nicht angekommen. Ich bin dort noch nicht angekommen. Ich tue noch so viel aus meiner alten Identität, um besser zu werden, um Menschen zu beeindrucken. Aber noch nicht aus dieser Freiheit und Freude heraus, aus diesem tiefen Glauben, ich bin hundertprozentig bei Gott angenommen. Was Jesus Christus dir sagen möchte, ist, ich habe dich von ganzem Herzen lieb, trotz all deiner Identität. Trotz all deiner Schuld, trotz all deinem Versagen, trotz all deinem Unvermögen, ich habe dich lieb. Und er zeigt dir seine Wunde. Er möchte unbedingt, dass du begreifst, dass du einer bist, den Jesus liebt. Und das sollst du im Glauben annehmen. Schwer, oder? Das ist nicht so beiläufig. Ja, ich glaube das auch. Aber dann lebst du wieder genau weiter in deiner alten Identität. Nein. Sondern, was? Ich bin geliebt. Nicht wir. Ich bin geliebt. Und dass du völlig aufgehst in dieser Identität, ein geliebtes Kind Gottes zu sein und dass du aus dieser Identität lebst, anders wie vorher. Das ist die Aufgabenstellung des Glaubens. Und das ist kühn. Das ist kühn. Das ist nicht leicht. Johannes hat Jahre, Jahrzehnte gebraucht. Aber er hat immer wieder geglaubt und ist irgendwann angekommen. Und man hat ihn nur noch gekannt als einer. Nicht der. Einer, den Jesus liebt. Das war seine absolute, das war sein Universum.
Ja, und was hat das ausgelöst?
Bei den Jüngern, wir haben es gelesen, absolute Freude. Und zwar eine völlige Freude. Dieses Wort, was hier steht, meint eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Stellt ihr vor, die Jünger waren immer noch hinter verschlossenen Türen. Die Jünger fürchteten immer noch um ihr Leben. Sie haben gerade Jesus umgebracht. Was wird mit ihnen geschehen? Aber hinter diesen verschlossenen Türen, also in diesen Umständen, veränderte sich ihr innerer Umstand. Habt ihr gemerkt? Und das ist das, was Jesus durch seine Liebe in deinem Leben bewirken möchte. Weißt du, es gibt diese Botschaft, bekehre dich zu Jesus Christus, glaube an ihn und dein Leben wird sich super entwickeln. Du wirst nur noch Einsen haben in der Schule, im Studium. Du wirst von Erfolg zu Erfolg gehen und du wirst auch keine Grippe mehr bekommen. Und vielleicht sogar nie sterben. Aber das stimmt nicht. Das ist uns nicht verheißen. Wir werden auch Niederlagen haben. Wir werden auch Trauer haben. Wir werden auch krank werden. Auch der Christ wird krank. Aber wir werden eine Freude haben, die unabhängig sein kann durch den Glauben. Immer diesen Zusatz. Durch den Glauben, nicht Automatismus. Eine tiefe Freude, unabhängig von den Umständen, durch den Glauben. Und das ist das, was Jesus auch in deinem Leben bewirken möchte. Zum Schluss möchte ich mit euch noch nachdenken, was ist eigentlich Glauben? Was ist eigentlich Glauben? Das ist so ein typisch abstraktes Wort, wo jeder eine andere Vorstellung hat vom Glauben. Ja, wir lesen weiter, weil ein Jünger, ein ganz wichtiger, hat gefehlt. Und der hat geheißen Thomas. Kennt ihr den? Thomas. Man nennt ihn den ungläubigen Thomas im Volksmund. Ja, weil er war nicht dabei. Und als er dann gekommen ist, vielleicht am nächsten Tag, wo Jesus schon weg war, hat er gemerkt, wo er da reinkommt in diesen Raum, was ist hier passiert? Völlige Veränderung der Stimmung. Keine Angst mehr, keine Trauer mehr, sondern die sind total fast abgehoben. Was ist mit denen los? Völlige Euphorie. Und die Jünger haben ihm gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Er war hier. Er hat uns sogar hineinschauen lassen, tief hinein in sein Herz. Wir haben erkannt, dass er uns wirklich liebt und dass er wirklich dieser Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, um uns Frieden zu geben, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dann sagt der Thomas knallhart, ich glaube nicht. Bevor ich ihn selber gesehen habe. Lesen wir das. Kapitel 20, Vers 24. Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türe verschlossen war, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Dann sprach er zu Thomas, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und spricht zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus dreht eine Extra-Runde. Hast du gemerkt, dass Jesus Extra-Runden dreht? Und ich glaube auch, dass Jesus in deinem Leben Extra-Runden dreht. Dass er extra nochmal kommt zu dir. Vielleicht ist dir das Evangelium gar nicht neu. Vielleicht hast du es schon öfters gehört von deinem Freund oder von deiner Freundin, Studienkollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn. Aber du hast dich immer und immer wieder geweigert zu glauben. Weil Glauben, hör gut zu, eine Entscheidung ist, kein Zustand. Glauben ist kein Zustand. Glauben hier per Definition ist eine ganz rationale, nüchterne, verstandesmäßige Entscheidung. Und so dreht Jesus Christus heute wieder eine extra Runde in deinem Leben. Aber du weißt nicht, ich wiederhole, wie oft er noch umdreht zu dir. Wie oft er noch anklopft bei dir, um dir seine Grundmale zu zeigen. Um dir zu zeigen, wie lieb er dich doch hat. Natürlich, wir hätten gerne, dass Jesus selber kommt. Ja. Christian, das ist alles schön und gut, was du hier redest. Ich will am Samstag glauben, wenn du mir den Herrn Jesus bringst. Dann soll er kommen und zu mir reden. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte auch in seine Wunden hineingreifen. Ich möchte auch durch seine Öffnung in sein Herz hineinschauen und suchen, ob mein Name dort wirklich steht. Nein, Jesus wird das nicht mehr tun. Er verlässt den Himmel nur noch, um zurückzukehren auf diese Erde, um seine Herrschaft aufzurichten. Bis dahin schickt er seine Boten. Bis dahin liegt die Bibel aufgeschlagen, oft in jedem Haus. Bis dahin möchte Gott, dass Menschen durch die apostolischen Augenzeugenberichte eine Entscheidung treffen. Jawohl, ich glaube. Ich nehme das jetzt gerade so, wie es hier steht. Gott hat mich lieb. Und dann bist du versöhnt mit Gott. Dann beginnt ein neues Leben. Dann kriegt dein Leben eine neue Ausrichtung. Ich habe es noch nie anders gesehen. In meinem eigenen Leben nicht, im Leben von meinem Vater, meiner Schwester, im Leben von so vielen Menschen, die ich kennengelernt habe. Ein Einschnitt, eine Wende, eine Erneuerung im Leben. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und Jesus noch viel mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit.